Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Irgendwie nicht gut. So ein paar Plätze sind noch in der Mitte. Ja. Herzlich willkommen zu einem Vortrag, der unter dem Titel steht Das gute Buch der Zukunft aus Papier? Fragezeichen. Und der etwas aussagekräftige Titel ist dann eher im Untertitel Bilderbücher als Apps. Was hat es auf sich mit diesem Phänomen, was eben schon angekündigt worden ist als ein Phänomen der Moderne? Es gibt ja gerne so Gegenüberstellungen und in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten ist immer mal wieder auch das Ende der Lesekultur eingeleitet worden oder ausgerufen worden, gerade angesichts neuer Medien, sogenannter neuer Medien, dem Fernsehen vielleicht in den 70er, 80er Jahren und seit der Jahrtausendwende zunehmend das Internet. Es sind Phänomene, die offensichtlich Einfluss nehmen auf unsere Lesekultur. Und gleichzeitig, und ich glaube, da ist die Messe ein schönes Beispiel, merken wir natürlich, auch die neuen Medien werden das, was wir an Literatur und an literarischer Praxis kennen, nicht überflüssig machen. Ich habe mal einen etwas älteren Zeitungsartikel aus dem Jahr 2010, der das, finde ich, auch nochmal sehr schön deutlich macht, mitgebracht. Von der Zeit, hurra, wir lesen noch. Auch im Zeitalter des Internet wird es natürlich weiterhin auch Literatur geben, gibt es weiterhin auch Leseanlässe. Aber, und das zeigen diese beiden Bilder, ich hoffe, sie sind zu erkennen, aber es wird auch deutlich, Lesen verändert sich. Leseangebote verändern sich. Wir haben es hier mit zwei Bildern zu tun. Einmal das intime, zurückgezogene Lesen, so wie es auf dem linken Bild in einem etwas mittelalterlichen oder vielleicht renaissanceartigen Zusammenhang zu sehen ist. Die Frau, die dort zurückgezogen einen intimen und in sich gekehrten, nach innen gerichteten Leseprozess zeigt. Und auf der anderen Seite, ja, den Informationsleser von heute, den Nutzer von Medien, die auch ganz ohne Ehrfurcht und ohne Respekt sozusagen mit der Kaffeetasse in der Hand konsumiert werden, um damit die eigenen und persönlichen Ziele zu erreichen. Das ist natürlich zugespitzt. Auch heute gibt es das zurückgezogene und intime Lesen und trotzdem zeigt sich an diesen beiden Bildern etwas exemplarisch, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, und zwar Medien und die mediale Präsenz von Literatur verändert auch immer unseren Zugang zu Literatur. Und das ist, wenn man es mal historisch sich anschaut, auch eigentlich ganz klar. Stellen Sie sich vor 500 Jahren, die Erfindung der Schuldruckerei hat nicht nur es ermöglicht, gedruckte Schrift zu produzieren, sondern hat natürlich auch eine unglaubliche Masse an Literatur hervorgebracht, die die Menschen überhaupt erst in der Breite, wie wir es heute kennen, auch zu Leserinnen und Lesern gemacht haben. Genauso war es im 19. Jahrhundert die Entwicklung von kostengünstigen Bilddruckverfahren, die das Bilderbuch überhaupt erst hervorgebracht haben. Und genauso ist es heute der Umgang mit digitalen Medien, das Internet bzw. digitale Darstellungsmedien, die auch ganz neue Formen von literarischen Produkten und von veränderten Lesepraxen auch mit sich bringen. Genau, und für meinen kurzen Vortrag heute habe ich mir so zwei Fragen vielleicht gestellt, die im Hintergrund mitlaufen. Die werde ich weniger beantworten, als mehr so als Folie verwenden. Einmal die Frage, welche Rolle spielt in einer Medienwirklichkeit eigentlich das genussvolle Lesen, die Lektüre als Unterhaltung und Persönlichkeitsbildung? Gibt es da eine veränderte Rolle? Und in welcher Beziehung steht dieses genussvolle Lesen eigentlich zu den sogenannten neuen Medien, immer ein bisschen in Anführungsstrichen, so neu sind die ja zum Teil schon gar nicht mehr. Und es ist auch nicht ganz geklärt, was eigentlich darunter zu verstehen ist. Genau. Und ich möchte das am Beispiel von zwei Schwerpunkten gern machen. Ich möchte einmal zuerst den Blick auf das traditionelle Bilderbuch richten, das sogenannte traditionelle Bilderbuch. Einfach weil mir wichtig ist, dass deutlich wird, es geht nicht um eine Gegenüberstellung. Das gute alte Bilderbuch hier und Bilderbuch-Apps als digitale Medien dort, sondern das, was wir heute vielleicht unter dem Phänomen digitale Medien oder digitale Literatur verbinden können oder erkennen können, das reiht sich ein in eine Entwicklung, die das Bilderbuch seit, würde ich sagen, seit seiner Existenz, seit 150 Jahren eigentlich sehr kontinuierlich durchmacht. Das sind mediale Entwicklungen, die eigentlich in einer großen Kontinuität stehen. Genau. Das ist so für mich der kurze Fahrplan für die nächste halbe Stunde. Zuerst der Frage, was ist eigentlich ein Bilderbuch? Was ist typisch für das Bilderbuch? Und ich habe das mal versucht, ein bisschen zuzuspitzen. Das Bilderbuch im Dazwischen, Intermedialitätsphänomene. Intermedialität klingt irgendwie modern, klingt irgendwie neuartig. Und doch ist es so, dass das Bilderbuch, seitdem es eigentlich existiert, seit ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, immer schon ein intermediales Medium war. Das ist auch, glaube ich, naheliegend, wenn man sich mal anschaut, wie ein Bilderbuch funktioniert. Ich habe mal eine beliebige Bilderbuchseite abgebildet, hier von Jean Tan, der rote Baum. Wir haben ein Bildmedium, wir haben den Schrifttext als Medium. Und das Besondere am Bilderbuch ist, dass Schrift und Bild ja zusammen funktionieren. Und schon allein darüber könnte man jetzt eine halbe Stunde reden, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, wie dieses Zusammenspiel auch Spannungen erzeugt, auch für die Leserinnen und Leser zur Herausforderung werden kann, nämlich dann auch, wenn Bild und Text gar nicht so recht zusammenzupassen scheinen und gerade dadurch interessante literarische Effekte entstehen. Aber darum soll es gar nicht so sehr gehen. Vielleicht reicht es auch, was die Intermedialität angeht, tatsächlich bei diesem Punkt. Spannender wird es sich zu schauen, wie nimmt denn ein Bilderbuch oder wie funktioniert denn im Bilderbuch auch die Stoffentwicklung? Wie ist das Bilderbuch denn auch verortet in einer literarischen Kultur? Und da gibt es ganz, ganz viele Medienwechsel, die man beobachten kann im Bilderbuch. Zum Beispiel, ich glaube, das ist allen auch sehr gut bekannt, das Märchen als eine literarische Gattung, das in ganz vielfältiger Weise im Bilderbuch verarbeitet wird. Ich habe mal so ein paar unterschiedliche Märchen-Bilderbücher ja einfach abgebildet. Dann erkennen Sie auch die Vielfalt und Vielgestaltigkeit, in der das funktioniert. Das Bilderbuch ist also keine Gattung an sich, sondern es ist eine Gattung, die in vielfältiger Weise auch vernetzt ist mit unterschiedlichen literarischen Traditionen. Dem Märchen, aber nicht nur dem Märchen. Ich habe mal ein etwas älteres Bilderbuch hier noch aufgenommen, Out That Over There, als Papa fort war, von Maurice Sendak aus den 1960er Jahren, das er nach einer Deutschlandreise gezeichnet hat. Ein Bilderbuch, das er fasziniert von der deutschen Romantik gezeichnet hat. Und wenn man sich daneben das Gemälde Philipp Otto Runges anschaut, die Hülsenbeck'schen Kinder, dann sehen Sie natürlich, wie auch hier natürlich das Bilderbuch zu einem Ort wird, in dem andere Medien, in dem Falle die bildende Kunst, Niederschlag finden, aufgenommen werden, zitiert werden. Und dann natürlich auch dieses schöne Beispiel von Markus Sauermann und Uwe Heitschotter, Der Kleine und das Biest. Da erkennt man natürlich sofort im Titel den Verweis auf das bekannte französische Volksmärchen Die Schöne und das Biest. Und was die Bilder angeht, fällt auch sofort auf, dass natürlich hier eine Beziehung gesucht wird, auch zur bekannten Disney-Verfilmung. Vielleicht ein bisschen markanter noch ist es in dieser Gegenüberstellung ein Bild aus dem Buch und ein bekanntes Filmbild. Sie sehen also, die Ähnlichkeit, die ist nicht zufällig, sondern das Bilderbuch als Medium versucht natürlich Bezug zu nehmen auf die literarische Kultur, die um es herum geschieht. Es nimmt aber nicht nur auf, sondern Bilderbücher sind auch wieder Vorlage für andere Medienverarbeitungen, zum Beispiel Oliver Jeffers Pinguin gefunden, gibt es auch als Film. Oder einfach ein, glaube ich, auch sehr populäres Beispiel, der gute alte Gryffalo, den es nicht nur als Bilderbuch gibt, mittlerweile in mehrfacher Ausführung, sondern auch als Film, als Original, Hörspiel zum Film, als Handpuppe, als Kaffeetasse, als Familienplaner, als Bilderbuch, als Papiertheater, als Gummistiefel, als Windspiel, Party-Teller-Set und so weiter und so fort. Wenn Sie ein bisschen in der Halle heute noch umhergehen, achten Sie mal drauf. Die Medienverbundsphänomene rund um Bilderbücher oder rund um literarische Artefakte sind schon enorm zum Teil. Genau, natürlich auch das Gryffalo-Liederbuch, das hatte ich noch unterschlagen. Ein dritter Punkt, der mir an der Stelle noch wichtig erscheint, ist, wie sich das Bilderbuch als analoges und als traditionelles Medium auch zu medialen Entwicklungen verhält, die um es rundherum geschehen. Und da gibt es auch sehr spannende Beobachtungen zu machen. Vielleicht erstmal, was ist denn typisch Bilderbuch? Ganz typisch im Bilderbuch ist ein Bildaufbau, der uns in so eine Art Zuschauerhaltung versetzt. Wir sitzen wie in einem Theater in mittlerer Distanz vor einer Bühne, auf der ein Schauspiel aufgeführt wird. Die unterschiedlichen Handlungsträger im Bilderbuch sind gut zu erkennen. Hier in dem Fall sind es von Melanie Kemmler gezeichnet, die Protagonisten des Märchens, die Prinzessin auf der Erbse. Das ist das typische Bilderbuchbild. Es gibt aber immer wieder auch Bilderbücher, wie zum Beispiel dieses auch schon etwas ältere von Jörg Steiner und Jörg Müller, Der Aufstand der Tiere, die ganz bewusst auch versuchen, neuere mediale Darstellungsformen, Sehgewohnheiten aufzunehmen, zum Beispiel indem hier mit dem typischen Kamerablickwinkel gespielt wird. Das Bild ist aus der Froschperspektive gezeigt. Gleichzeitig haben Sie das typische Hochglanzbild des Fernsehers. Und wer genau schaut, sieht auch hier am Rand diesen schönen auslaufenden Bildrand. Die etwas Älteren unter uns kennen noch die Zeit vor den Flachbildschirmen, als Fernsehbildschirme tatsächlich genau so einen auslaufenden Bildrand hatten. Das Buch ist 1989 erschienen und folgt ganz offensichtlich einer Fernsehästhetik, die hier ins Bilderbuch gesetzt wird. Ganz ähnlich auch nochmal das Spiel mit dem Kamerablick, mit dem Kamerawinkel hier durch eine ganz starke Nahaufnahme, die sehr untypisch ist fürs Bilderbuch. Auch eine Ästhetik des Kamerablicks bei David Wiesner, Strandgut. Also auch da merkt man, unterschiedliche Medien wirken ins Bilderbuch hinein und das Bilderbuch verändert dadurch auch seine Blickwinkel. Auch hier unten diese Darstellung im selben Bilderbuch Strandgut. Ein textloses Bilderbuch, was über Bildpanels, die wie in einer Art Comic funktionieren, auch Bewegung, Zeitlichkeit erzeugt und dadurch auch seine Geschichte in Bewegung versetzt. Genau, und am Schluss schließlich noch neuere Phänomene, die auch über die klassischen Rahmenbedingungen des zweidimensionalen Bildes hinausweisen. Das sich bewegende Bild zum Beispiel in Scanimation-Bilderbüchern, wie sie Rufus Butler-Seder vorlegt, oder Pop-Up-Bilderbücher kennen sicherlich auch alle. Und die Lesestifte, die stumme Bilderbücher, vermeintlich stumme Bilderbücher, auch ganz ohne Erwachsenenvorleser zum Sprechen bringen. Das sind alles unterschiedliche Einflüsse, unterschiedliche Phänomene, die zeigen, Bilderbücher sind nicht einfach nur das traditionelle Erstlesemedium, sondern Bilderbücher sind ein Medium, das sich in ganz vielfältiger Weise mit unserer medialen Wirklichkeit, mit unserer medialen Kultur in Verbindung setzt und damit auch immer wieder auch auf bestimmte Entwicklungen reagiert. Und in diesem Zusammenhang, das ist sozusagen jetzt die etwas längere Hinführung gewesen, in diesem Zusammenhang ist es spannend zu schauen, wie dann Bilderbücher aber auch im digitalen Medium umgesetzt werden, sozusagen nicht als Gegenentwurf zum analogen Bilderbuch, sondern als konsequente Weiterentwicklung einer Bilderbuchentwicklung, die vor dem digitalen Medium nicht Halt macht. Ich habe jetzt hier die Olchis von Schmuddelfing deshalb gezeigt, weil 2010 der Oettinger Verlag mit den Olchis von Schmuddelfing die erste deutschsprachige Bilderbuch-App vorgelegt hat. Was sind Bilderbuch-Apps? Was verstehe ich darunter? Bilderbuch-Apps sind natürlich, also Apps, das ist glaube ich klar, sind Anwendungsprogramme für digitale, für Mobilgeräte, mobile Kommunikationsgeräte, Smartphones und Tablet-Computer, entsprechende Programme, die sich mit literarischen Stoffen beschäftigen und gerade in diesem Bild-Text-Modus spielen, könnte man als Bilderbuch-Apps bezeichnen. Darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Es geht also um digitale, literarische Bild-Text-Inszenierungen, die in der Regel erzählenden Charakter haben. Nicht alle diese Bilderbuch-Apps haben erzählenden Charakter, werden Sie gleich eins sehen, was eher sozusagen im sprachspielerischen Bereich liegt. Was noch wichtig ist, es gibt sogenannte Primärproduktionen, also es gibt Bilderbuch-Apps, die tatsächlich als App konzipiert worden sind und dann gibt es Sekundärproduktionen, die auf ein bestehendes Bilderbuch Bezug nehmen, wo also ein bestehendes analoges Bilderbuch ins digitale Medium übertragen wird. Beides werde ich Ihnen auch gleich zeigen. Und schließlich die Frage natürlich nach dem Mehrwert, die soll jetzt sozusagen auch ein Stück mitlaufen. Ich will sie am Anfang mal aufwerfen, noch bevor ich jetzt gleich anfange, Ihnen einige Bilderbuch-Apps vorzustellen. Ich finde da ganz interessant eine Aussage einer amerikanischen Illustratorin, Jean Grayley, die mit Blick auf die Digitalisierung von Literatur, noch bevor das losging mit den Bilderbuch-Apps, darüber nachgedacht hat, was macht das eigentlich mit Literatur, wenn sie digital wird, wenn sie digitalisiert wird. Und Jean Grayley formuliert, "After centuries of thinking of books and papers simultaneously, picture book artists who work digitally are beginning to uncouple book from print. More pointedly, we are becoming able to uncouple the idea of the book from paper thinking." Also, die Digitalisierung von Literatur ermöglicht es uns, das, was eigentlich traditionell immer mit dem Buch verbunden war, nämlich eine Fixierung auf das Papier mit allen Konsequenzen, die das nach sich zieht, diese Fixierung hinter sich zu lassen und eine neue Idee von Literatur, die sie sozusagen Loslösung vom Papierdenken bezeichnet, umzusetzen. Wir werden gleich sehen, ob das tatsächlich der Anspruch ist, an dem sich Bilderbuch-Apps messen lassen. Ich würde ganz gern mit diesem Zitat jetzt auch tatsächlich zu den Bilderbuch-Apps kommen. Da braucht es einen kleinen technischen Umbauwechsel. Es ist immer so ein bisschen ein Problem, Bilderbuch-Apps zu präsentieren, weil das, was eigentlich spannend ist, ist die Hand auf dem Bildschirm und die sehen Sie jetzt natürlich nicht, Sie sehen nur den Bildschirm. Und müssen sich die Hand immer dabei ein wenig vorstellen. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen anschaulich zu machen ist, was ich versuche, Ihnen hier darzustellen. Okay, ich habe, ich glaube, realistisch 4 Apps kann ich Ihnen zeigen. Habe ich ausgewählt, die so ein bisschen versuchen, ein Spektrum aufzumachen, dessen, was man als Variationsform von Bilderbuch-Apps bezeichnen könnte. Zuerst einmal eine Bilderbuch-App Miximal, die nicht auf ein bestehendes Bilderbuch aufbaut. Es ist also eine Primärproduktion, die aber einem Grundmuster folgt, das Sie, glaube ich, alle kennen. Sie kennen ja diese Kombinationsbilderbücher. Es gibt also eine Buchseite, die dreifach durchbrochen ist oder zweifach durchbrochen ist, die also in drei Teilen besteht. Und diese Buchseiten können variabel kombiniert werden. Unterschiedliche Figuren können so entstehen. Nee, muss so rum. Unterschiedliche Figuren können entstehen, indem ich unterschiedliche Bildteile verschieden miteinander kombiniere. Genauso funktioniert diese Bilderbuch-App. Vielleicht noch als Hinweis, natürlich haben die auch alle eine Tonspur bei dem Lärm heute und den technischen Herausforderungen habe ich gedacht, die unterschlage ich an dieser Stelle. Sie müssen sich also immer noch einen Vorleser vorstellen. Ich versuche das mal mitzukombinieren. Gut, wir haben jetzt hier also diese typische Dreierstruktur, unterschiedliche Wesen, die uns hier entgegentreten. In dem Fall sind es immer Tiere und durch einfache Wischbewegungen kann ich diese Tiere miteinander kombinieren. Ich kann mir auch nebenbei vorlesen lassen, mit wem ich es hier zu tun habe. Mit einem Golican. Es ist eine englischsprachige App, das heißt, nicht wundern, dass die Tiernamen alle auf Englisch gezeigt werden. Ich kann aber auch weiter kombinieren und kann irgendwann vielleicht das tatsächlich reale, sachlich korrekte, kombinierte Wesen dann finden. In diesem Falle ist das natürlich, das haben Sie vielleicht schon erkannt, der Pelikan. In dem Moment, wo das gelungen ist, zeigt sich durch eine kleine Animation, dass die richtige Lösung gefunden wurde. Ich kann mir vorlesen lassen von einer Erzählerstimme, mit wem ich es zu tun habe und dann fröhlich neu und weiter kombinieren. Es ist also ein recht einfaches Grundmuster, das sich hier findet. Ein ganz typisches, bilderbuchtypisches Muster. Es findet sich auch das analoge Bilderbuch in dieser App wieder, insofern, dass hier eigentlich eine Strukturierung vorgenommen wurde, die aus dem analogen Bilderbuch bekannt ist. Neu hinzu kommt eine Tonspur, es kann vorgelesen werden, es gibt kleine Animationen und die Möglichkeit, sich die entsprechende Lösung vorlesen zu lassen. Ansonsten haben wir es aber mit einem recht klassischen Bilderbuch zu tun. Ganz ähnlich ist eine App, die ich als nächstes gern vorstellen möchte, die auf ein bekanntes Bilderbuch zurückgeht, das vielleicht einigen von Ihnen auch bekannt ist, die große Wörterfabrik von Valerie Docambo und Agnes de l'Estrade und Valeria da Docambo. Ein französisches Bilderbuch, das hoffentlich... Ist aber schade, dass das jetzt nicht will. Das kann einem mit analogen Bilderbüchern nicht passieren. Mit digitalen eben leider doch. Ja, dann eben nicht. Dann kann ich Ihnen das nicht zeigen. Mein Tablet weigert sich nun heute, dieses Bilderbuch abzuspielen. Gut, solche Momente gibt es. Das kann einem mit einem analogen Bilderbuch tatsächlich nicht passieren, ist aber kein Problem. Wer das Bilderbuch kennt, ich versuche es ganz kurz zu kommentieren. Bei dieser App haben wir es zu tun mit einer Bilderbuch-App, die eine Geschichte so erzählt, wie sie im Bilderbuch auch zu sehen ist. Das heißt, Bild und Text sind miteinander kombiniert, wie wir es aus dem Bilderbuch kennen. Man kann allerdings über den Text hinaus kleine Animationen aufrufen, kleinere Spiele, Spielangebote, die die Handlung zwar nicht beeinflussen, allerdings über die Handlung hinausweisend sagen, dass das Lektüre-Erlebnis anreichern. Sehr viel spannender und ich hoffe, dass jetzt es keine technischen Probleme gibt. Ja, sehr viel spannender ist dann im Vergleich dazu zum Beispiel die dritte App, die ich gern zeigen möchte. Das ist ein relativ bekannter literarischer Stoff, Rotkäppchen, kennen Sie alle, wird allerdings neu erzählt, ein bisschen abgewandelt von der Grimmschen Version von Markus Blömer und Ed Bryan in einer Produktion des Carlsen Verlages. Hier ist es so, dass ich die Bilderbuchgeschichte wie eine Art Spiel aufrufen kann. Es gibt eine animierte Oberfläche, eine animierte Spieloberfläche, die sich wie so eine Art Bühnenraum gestaltet, zu dem dann die entsprechenden Figuren gehören. Eine Erzählerstimme erzählt den Text, den Hintergrundtext, beziehungsweise es gibt Dialoge, die immer aber auch mitzulesen sind. Und im Unterschied zu anderen Bilderbuch-Apps ist es hier, bin ich es tatsächlich als Leser oder als Leserin der App, die Geschichte weiterentwickeln kann. Ich kann also die Figuren antippen, ich kann sie miteinander in Interaktion treten lassen, kann sie Fragen stellen lassen, wie in einer Art Adventure. Und ich kann vor allen Dingen von Szene zu Szene, immer wieder auch selbst hineingezogen werden in die Handlung, in den Fortgang der Handlung. Zum Beispiel, wenn die Mutter Rotkäppchen beauftragt, das Essen einzupacken, was zur Großmutter mitgenommen werden kann oder sollte, dann kann ich dafür sorgen, dass dieses Essen auch tatsächlich im Körbchen landet. Ich kann auch noch versuchen, das Nudelholz mitzunehmen oder die Seife. Das funktioniert nicht. Die bleiben mal lieber zu Hause. Aber beim Essen einpacken, den Käse, das wird funktionieren. Auch sehr spannend bei dieser App ist der weitere Verlauf. Rotkäppchen zieht natürlich los in den Wald. Rotkäppchen wird auch dort den Wolf treffen. Soweit das bekannte Märchen. Ich springe jetzt mal ein wenig. Nach der Begegnung mit dem Wolf ist Rotkäppchen allerdings weiter unterwegs in Richtung Großmutter und begegnet im Wald unterschiedlichen Weggabelungen. Es geht tatsächlich auf bestimmte vorgrimmsche Märchenversionen zurück, die mit solchen Weggabelungen auch arbeiten. Hier sind es Weggabelungen im Wald, die jetzt eine Entscheidung von mir als Leserin oder Leser dieser App verlangen. Ich kann mich entscheiden, wohin ich laufen möchte. Wir nehmen mal den Federweg. Und je nachdem, welche Auswahlentscheidung getroffen wurde, sieht sich Rotkäppchen nun besonderen, ganz märchenuntypischen Herausforderungen ausgesetzt. Zum Beispiel ist hier ein Vogel, der durch die Luft fliegt und der Federn verliert. Hier kann das Rotkäppchen jetzt unterschiedliche Federn auffangen. Das sind also kleine Spielangebote. Und irgendwann dann auch weiterziehen. Das Besondere an diesem Waldwegen ist, dass es so eine Karte gibt und es gibt unterschiedlichste Kombinationen, jetzt durch diesen Wald zum Haus der Großmutter zu kommen. Immer muss Rotkäppchen drei besondere Herausforderungen bewältigen, dadurch bestimmte Gegenstände aufsammeln und am Schluss des Märchens beim Haus der Großmutter ist es dann diese besondere Kombination an Gegenständen, die dazu führt, dass Rotkäppchen in der Lage ist, den Wolf zu besiegen und die Großmutter zu befreien. Es weicht dann spätestens an dieser Stelle also deutlich vom Grimmschen Text, so wie wir ihn kennen, ab. Und aus der individuellen Entwicklung der Geschichte heraus gibt es dann eine Möglichkeit, hier dieses Märchen zum Ende zu spielen. Was besonders ist an dieser App, das merken Sie schon, hier ist nicht einfach nur ein Bilderbuch umgesetzt worden als digitale Bildtexterzählung, sondern hier wird ein bekannter literarischer Stoff zum Ausgangspunkt für eine Art Spiel, das immer wieder neu kombiniert, auch zu unterschiedlichen Verläufen beiträgt. Das heißt, es gibt natürlich eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, wie das Märchen ausgehen kann, aber die ist dann doch durch die unterschiedlichen Kombinationsformen in gewisser Weise auch mir als Nutzerin oder als Nutzer mit überlassen. Schließlich und endlich eine letzte App. Das wäre sehr schade, wenn die nicht will. Ja, das ist wirklich... Das ist der typische Vorführeffekt. Sehr schade. Jetzt kurz, ich versuche mal noch einen... Ja, jetzt funktioniert sie. Tablets sind nicht zum Präsentieren da. Eine App von David Wiesner, da hatten Sie vorhin schon Strandgut, hatte ich Ihnen gezeigt, diese Ästhetik des Kamerablicks. Jetzt haben wir es mit einer App zu tun, die auf einen kleinen Marienkäfer abzielt und die es nun sehr schwierig macht, hier drin ein Buch zu erkennen. Es passiert erstmal nicht allzu viel. Ich kann mir diesen Marienkäfer ein bisschen näher anschauen. Und umso näher ich dem Marienkäfer komme, umso stärker zeigt sich, dass sich auf dem Rücken des Marienkäfers eine Insel verbirgt. Und umso näher ich dieser Insel komme, ein Haus. Und in diesem Haus eine geheimnisvolle Marienkäferwerkstatt. Und in dieser Werkstatt ein geheimnisvoller Schreibtisch. Und auf diesem Schreibtisch viele unterschiedliche Gegenstände, die nun wiederum Wege ins Bild hinein ermöglichen. Hier haben wir es also mit einer Geschichte zu tun, die, wenn sie überhaupt als Geschichte erzählbar wird, als eine Bewegung ins Bild hinein konzipiert ist. Immer weiter kann ich in dieses Bild hineinzoomen. Es ist also ein anderer Handlungsstrang, ein anderer Handlungsweg, der surrealistische, seltsame, eigentümliche Szenen zeigt, die aber eigentlich immer nur beiläufig gezeigt werden und letztlich immer weiter in Bilddetails hineinzoomt, bis man irgendwann in einer Szene landet, die dann erkundet werden kann, eigentümliche, seltsame, fantastische Szenenbilder, die sich eröffnen, die weniger eine spannende Handlung offerieren, als mehr eigentümliche, atmosphärisch sehr unbestimmte Bildwelten zeigen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.